die französische Sopranistin Agnès Maillon das Ensemble Baccarol mit dem zweiten Satz einer Kantate von François Collin de Blamont, die der Zauberin Circe oder Kirke gewidmet ist, also der Tochter des Sonnengottes Helios, die sich ja nicht zuletzt dadurch auszeichnet, dass sie Menschen in Schweine verwandelt, so geschehen jedenfalls mit den Begleitern des Odysseus. Schweine in der Kulturgeschichte, das ambivalente Verhältnis zwischen Menschen und Schweinen, damit hat sich nicht zuletzt der Kulturwissenschaftler Thomas Macho beschäftigt, den ich herzlich begrüße. Das Schwein hat ja keinen richtig guten Ruf, obwohl es, wie wir schon gehört haben, heute weder dreckig noch blöd ist, muss es vor allem herhalten, wenn es um Beschimpfungen geht, von der Drecksau bis zum Schweinesystem. Thomas Macho, war das eigentlich immer schon und überall so, weil diese Geschichte zwischen Menschen und Schweinen ist ja doch schon sehr alt.
Die Geschichte ist schon sehr alt und es war auch nicht immer so. Bei den alten Griechen gibt es durchaus Rituale und Festpraktiken, in denen die Schweine auch irgendwie geehrt und gewürdigt werden. Und auch bei den alten Ägyptern war das so. Es beginnt eigentlich erst so richtig dann im Nahen Osten und im Kontext der jüdischen Religion, dass die Schweine zu unreinen Tieren erklärt werden. Und das hat sich dann fortgesetzt und spiegelt sich noch in unseren Praktiken, andere Menschen als Schweine zu beschimpfen. Wobei uns dabei überhaupt nicht stört, dass wir auf der anderen Seite denselben Menschen womöglich bei anderer Gelegenheit ein Glücksschwein schenken, etwa zum neuen Jahr.
Im alten Griechenland und in Rom ist das Schwein positiv besetzt. Wann und warum ändert sich das dann aber eigentlich?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es ändert sich auch im alten Ägypten dann zwischenzeitlich schon, obwohl es da eine Schweinegöttin gab. Es ändert sich vermutlich unter dem Einfluss auch der Auseinandersetzungen zwischen Christentum auf der einen Seite und Judentum auf der anderen Seite. Die ambivalente Beziehung zum Schwein, denn Christen haben ja bekanntlich Schweine gern gegessen, drückt sich dann auch darin aus, dass man in frühen Formen des Antisemitismus und Antijudaismus das Schweineverbot mit dem Judentum assoziiert und negativ bewertet und so etwa noch im Mittelalter merkwürdige, schaurige, groteske Gestalten wie die Judensau, das waren dann sozusagen Statuen, die man in Kirchen finden konnte, entwickelt hat und zum Beispiel auch die Konversion von Juden zum Christentum auf einer Schweinehaut vollziehen ließ, quasi um sicherzugehen, dass sozusagen auch das Gesetz, das Speisegesetz jetzt hiermit nicht mehr gilt.
Aber warum? Also das habe ich jetzt noch nicht so richtig verstanden. Spielten die Speiseregeln da eine Rolle? Also sowohl in der jüdischen wie in der muslimischen Religion ist der Verzehr von Schweinefleisch ja verboten. Auch seltsam, versteht man ja auch nicht. Das Schwein ist ja offenbar ein reinliches Tier, auch wenn im Koran in der Sechsten Sure genau das Gegenteil behauptet wird. Also die Speiseregeln, warum die? Warum kein Schweinefleisch? Und warum ändert sich das nochmal?
Das ist eine Frage, um deren Beantwortung ich mich nicht ganz zufällig herumgedrückt habe, denn die Wissenschaftler sind auch zurzeit da noch nicht einig, was die Gründe eigentlich für dieses Speisetabu gewesen sein können. Es gab mal die Hypothese im 19. Jahrhundert, es sei die verbreitete Trichinose gewesen, das heißt Parasiten im Schweinefleisch, und dagegen ist aber auch wiederum zu Recht eingewendet worden, dass diese Parasiten eben getötet werden und keine Rolle mehr spielen, wenn das Schweinefleisch gebraten wird, so dass das auch ein Autor schon mal vermutet hat, das Speisetabu hätte genauer heißen sollen, man soll kein rohes Schweinefleisch essen, aber gebraten, oder kein Schweinefleischmedium, aber gebraten ginge es doch. Es gab natürlich die Interpretationen, auch noch bei so gelehrten und ärztlich und medizinisch gebildeten Intellektuellen wie Moses Maimonides, dass es eben doch dieses sich im Dreck wälzen sei, was für die Schweine eine Art von Reinigungsprozedur ist, aber natürlich nicht so aussieht, das dazu geführt habe, die Schweine als unrein zu bezeichnen. Mary Douglas, die berühmte Anthropologin, wiederum hat behauptet, es habe was mit dem System der Speiseregeln zu tun und das betreffe sozusagen eine Art von früher zoologischer Systematik, der die Schweine nicht genügen und so weiter und so fort. Und es gab auch eine besonders unheimliche und interessante Beobachtung, die etwa Christopher Hitchens in seinem religionskritischen Buch »Der Herr ist kein guter Hirte« vertreten hat. Da hat er nämlich behauptet, es sei der ähnliche Geschmack des Schweinefleisches mit dem Menschenfleisch. Es sei gerade die Nähe der Schweine zu den Menschen, übrigens eine Beobachtung, die man häufig machen kann, die dazu geführt habe, dass das Schweinefleisch tabuisiert wurde, nämlich um im Kern Menschenopfer und den Verzehr von Menschenfleisch zu tabuisieren.
Wobei
ob
man
das nun wiederum stimmt, das ist auch eine, verdient auch ein großes Fragezeichen.
Na, vor allen Dingen fragt man sich sofort, woher weiß der das? Hat er schon mal Menschenfleisch gegessen, damit er das wirklich vergleichen kann? Aber die Sache mit der Ähnlichkeit, das schreiben Sie ja auch. Sie sagen, dass das Verhältnis zwischen Mensch und Tier in dem Fall ganz stark geprägt ist von der Ähnlichkeit, vor der wir erschrecken. Also wie meinen Sie das?
Genau.
Wir sind den Schweinen worin ähnlich?
In vielen Punkten. Das fängt beim Körperbau an, das geht weiter über die Organe, die Organgröße. Bis noch vor 10 Jahren war es durchaus üblich, Schweineinsulin für Diabeteskranke zu verwenden und so weiter. Tätowierer üben bis heute auf Schweinehäuten ihr Handwerk, so dass man sagen kann, hier gibt's viele Ähnlichkeiten und Parallelen, sozusagen von Körperbau und Physiologie. Und andere Parallelen fallen dann auf. Schweine sind sehr soziale, gesellige, musikalische Tiere. Man hat tatsächlich mal in einem Leibniz-Forschungsinstitut Forschung der Nutztiere herausgefunden, dass man Schweine ähnlich adressieren kann wie Menschen mit Jingletönen. Da haben die mal so einen ganzen Schweinestall versucht, mit unterschiedlichen Melodien, die auf unterschiedliche Schweineindividuen sozusagen bezogen waren, zu organisieren. Und das hat den Schweinen Spaß gemacht. Das lief dann so, dann spielte eine kurze Melodie, dann stand Susi oder wer auch immer von den Schweinen auf, hat kurz die Ohren gespitzt, sich vielleicht wieder niedergelegt, weil es doch die falsche Melodie war. Und das andere Schwein, das eben herausgefunden hat, ich bin gemeint, lief dann zum Futterautomaten und bekam dort eine weitere Ration des Futters. Also es gibt tatsächlich auch viele Verhaltensähnlichkeiten zwischen Menschen und Schweinen über die physiologischen Ähnlichkeiten hinaus. Und das spiegelt sich dann auch in vielen Erzählungen wieder, in Zeichentrickfilmen und in vielen Formen, in denen wir Schweine sympathisch finden. Also niemand hasst Miss Piggy und bei den 3 kleinen Schweinchen sind wir alle auf der Seite der 3 kleinen Schweinchen und nicht auf der Seite des bösen Wolfs, der sie fressen will und so weiter. Das heißt, es gibt eine große Sympathiezone und auf der anderen Seite gibt es diese Beschimpfungszone. So als würde man einen Menschen, der einem nicht gefällt und nicht behagt und den man beschimpfen will, nichts Schlimmeres antun können, als ihn als Schwein zu bezeichnen.
Sie schreiben ja auch darüber, dass es so etwas wie eine verwischte Grenze zwischen Wildheit und Kultiviertheit gäbe bei den Schweinen und dass das im Grunde auch etwas ist. Ja, Sie sagen, das Schwein ist sowas wie ein unheimlicher Doppelgänger des Menschen. Also ist das auch so ein ganz entscheidender Punkt, also die Wildheit und die Kultiviertheit, und das sehen wir in dem Schwein?
Ganz genau. Also dieses halb Wild und halb Haustier, das ist etwas, was die Schweine auszeichnet und was man in tatsächlich einer ganzen Reihe von Kulturen wiederfinden kann. Ich habe jetzt vergessen, welche afrikanische Kultur das war, in der die Schweine dann auch als die Haustiere der Geister an der Grenze zwischen Dorf und Wald bezeichnet werden. Es gibt aber auch noch andere Beispiele dafür. Also die unklare Zugehörigkeit, sind wir Kulturwesen oder Naturwesen, die Unmöglichkeit, die Grenze wirklich scharf zu ziehen, das teilen die Schweine mit den Menschen. Wir sind auch so ähnlich. Wir sind auch Naturwesen und auf der anderen Seite kultivierte Naturwesen und müssen eben das, was wild ist, an uns lernen zu unterdrücken.
Herr Macho, noch mal zu den Beschimpfungen. Also Stichwort Schweinesystem. Was ist eigentlich das, was man damit meint? Was ist denn schweinisch?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, insbesondere wenn es um Schweinesystem oder um die Pigs, die Bullenschweine, wie das dann gegenüber der Polizei oft geäußert wurde, geht, oder wenn wir an die grausigen Beschriftungen des Hauses von Sharon Stone denken, in dem die Manson Family ihr berüchtigtes Massaker angerichtet hat, da haben die eben auch Pigs an die Wände geschrieben, und zwar mit dem Blut der Opfer. Was ist das Schweinische an diesen Strukturen, an diesem System? Es ist offenbar etwas von Zügellosigkeit damit gemeint, von Wildheit, von Rücksichtslosigkeit. Nichts davon stimmt mit dem Charakter der Schweine selbst überein. Und bei anderen Gelegenheiten identifizieren wir uns ja geradezu mit diesen Eigenschaften. Und dennoch ist das Beschimpfen des Schweinesystems oder der Bullenschweine eben etwas, was auf ein bestimmtes Gesellschaftssystem bezogen, gerade den Egoismus, die Kälte, die Unfähigkeit zur Empathie und so weiter, weiter bezeichnen soll.
Schon verrückt, oder? Weil es stimmt alles nicht.
Das ist total verrückt. Das stimmt alles nicht. Das trifft alles gerade auf die Schweine nicht zu. Und es ist dennoch so immer noch einflussreich.
Muss man auch nochmal sagen, Schweine sind auch sehr arbeitsam, das berühmte Trüffelschwein. Schweine sehen ja nicht gut, riechen und hören aber fantastisch.
Ja, riechen und hören fantastisch und orientieren sich so auch. In Rotten, wenn die so durchs Unterholz streifen, da singen sie sozusagen kleine Melodien, könnte man sagen, um zu wissen, wo sich die anderen aufhalten. So wie auch die Schweinemütter, wenn sie ihre Ferkel säugen, ihnen was vorzusingen scheinen, damit sie in aller Ruhe und beruhigt trinken können.
Wollen wir positiv aufhören? Wie ist das Schwein dann trotzdem zum Glückssymbol geworden?
Ich vermute immer noch, dass das Schwein erst zum Glückssymbol geworden ist im Zuge des Einflusses aus dem Fernen Osten. Also wir haben ja dann die ersten China-Reisenden, die ersten Nachrichten aus dem Fernen Osten schon gegen Ende des Mittelalters. Und das Schwein war, muss man auch dazu sagen, im Fernen Osten immer positiv besetzt. Und man weiß auch aus dem ganzen pazifischen Raum, dass dort nicht nur Schweine vorkommen, und zwar reichlich vorkommen, sondern eben auch wie Haustiere, wie Hunde, wie Heimtiere gehalten, geliebt und geschätzt werden. Und ich vermute, dass es Nachrichten aus dieser Welt waren, die dazu geführt haben, dass das Schwein dann doch wieder ein Glückssymbol wurde, dass es zum Beispiel auch ein Symbol für Fruchtbarkeit, für Vermehrung wurde, was dann auch erklärt, warum das Sparschwein erfunden wurde und so weiter und so fort.
Thomas Machow, vielen Dank. Haben Sie ein historisches Lieblingsschwein nach der Beschäftigung mit den vielen Schweinen in der Kulturgeschichte?
Ich habe sehr gern den Roman Toby the Sapient Pig, Toby das schlaue Schwein, geschrieben von ihm selbst, heißt es dann sogar, gelesen. Dieses Schwein wird einem aus historischer Perspektive dann sehr sympathisch, denn Schweine gehören auch zu den ersten Zirkuskünstlern und Zirkuskünstlerinnen.
Weil sie sind eben intelligent und lernfähig und, wie ich auch
ungeheuer
bei Ihnen
lernfähig
gelesen habe, die werden ja durchaus auch bei der Suche nach Drogen oder Sprengstoff eingesetzt.
Ganz genau.
Nicht nur Hunde. Genau. Thomas Machow, vielen Dank. Ihnen noch einen guten Sonntag.
Ja, vielen Dank, Frau Eichert.
Und bei uns geht's jetzt hier weiter mit einer großen Opernsängerin, die stets betont, wie wichtig ihr die Ferien auf dem großelterlichen Bauernhof waren, wo es natürlich auch Schweine gegeben hat.